Ja, liebe Geschwister, wir sind jetzt bei der letzten Stunde angekommen und ich hoffe, dass der Kaffee gut war. Ich habe auch einen getrunken. Das ist um diese Zeit angebracht, denn ein bisschen Müdigkeit überkommt einem schon, weil wir unsere Limiten haben. Und ich hoffe jetzt, dass diese letzte Stunde euch doch noch zur Ermutigung sein kann, trotz aller vielleicht auch mentalen Müdigkeit des Zuhören wegens. Wir wollen unsere Gedanken beenden mit einer starken Spritze. Es geht nämlich um einen starken Trost. Ja, dieser Ausdruck. Ein starker Trost, das ist jetzt so, ja, die letzte große Impfung, kann man sagen, ja, wenn wir schon beim Thema sind. Gott möchte uns Trost geben, er möchte ihn einfließen lassen in unser Leben. Wie gut ist doch Gott, ja. Und da gibt es einen Abschnitt, den wollen wir jetzt lesen miteinander. Und da steht im Hebräerbrief, und er ist mir wirklich zum Segen geworden. Und ich hoffe, dass er euch auch zum Segen wird. Hebräer Kapitel 6 wollen wir lesen, ab Vers 11. Wir schlagen den Hebräerbrief auf. Kapitel 6. Ab Vers 11. Hier heißt es: Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Fleiß beweise zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Hier wird die Hoffnung mit dem Fleiß unseres Dienstes, aber auch mit der Trägheit unseres Lebens in Verbindung gebracht. Das heißt, Hoffnung ist eine gute Motivation für unseren Dienst. Wenn wir keine Hoffnung haben, dann wird auch alles Dienen für den Herrn schwer sein. Jede Evangelisation wird eine Last. Jeder Dienst in der Gemeinde wird eine Last, es wird alles schwer und viel. Wie kann man ein Leben leben im Dienst für den Herrn und denselben Fleiß beweisen bis ans Ende, ohne nachzulassen, ohne irgendwie nachzugeben, ohne träge zu werden? Und das gerade, wenn die Verheißungen Gottes sich so lange hinausziehen. Und wenn in der Zwischenzeit die Umstände nicht besser, sondern schlimmer werden, genau das geschah nämlich bei den Hebräern. Die hatten entschieden, an den Messias zu glauben. Sie hatten sich bekehrt zu Jesus Christus. Sie haben den Herrn Jesus als den Gesalbten, als den wohlgepriesenen Gottes in ihr Herz aufgenommen. Sie waren gläubig geworden, aber das hat ihr Leben nicht besser gemacht oder irgendwie angenehmer gemacht, sondern es wurde eher schlimmer. Sie sind angefeindet worden, gerade durch die Juden. Man hat gesagt, sie seien Verräter ihrer Nation, des Glaubens, der Traditionen und so weiter. Man redete viel von der Sekte, man liest das schon in der Apostelgeschichte. Und so gegen das Ende des ersten Jahrhunderts, also sagen wir mal so im Jahr 50 an, weg, wurde dann der Druck auf diese gläubigen Juden immer größer. Der wurde so groß, dass sie ausgegrenzt wurden, von der Synagoge ausgeschlossen wurden. Und wenn jemand von der Synagoge ausgeschlossen war, war er nicht nur ausgeschlossen vom religiösen Leben, sondern die Synagoge war auch eine Schule, die Synagoge war auch die Universität, die Synagoge war auch das Gemeindeleben, das soziale Herz der jüdischen Gemeinde schlechthin. Wenn du da nicht mehr hinkommst, dann hast du viel verloren als Jude. Und sie wurden nicht nur ausgeschlossen, man hat sie auch so eine Art Freiwild bezeichnet. Also man konnte in ihre Häuser gehen und einfach alles stehlen, was man gerade fand. Man konnte Gewalt anwenden. Sie waren rechtlos, absolut ungeschützt. Sie haben den Schutz ihrer Gemeinschaft, der sozialen und religiösen Gemeinschaft ihres jüdischen Lebens verloren. Sie waren keine Heiden, sie waren aber auch keine Juden mehr. Sie waren so eine Art staatenlose Freiwild für Gewalttätige. So, stellt euch einmal vor, wie lebt es sich als Christ in solchen Umständen? Wie geht man damit um? Da kamen den einen schon Zweifel. Ja, war das gut, dass ich mich in dieses Abenteuer hineingegeben habe? Vielleicht war das doch nicht so. Viel hat es nicht gebracht. Also mein Leben wurde eher schlimmer. Und wenn man dann in solch schwierigen Umständen lebt, ist es dem Teufel oft ein leichtes, uns die Hoffnung zu nehmen. Und wenn die Situationen dann eher schlimmer als besser werden, wird der Teufel das ausschlachten in unseren Gedanken. Wir sollen Nachahmer derer sein, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen ererben. Denn die Verheißungen Gottes zu ererben, ist nicht etwas, was von heute auf morgen geschieht. Das braucht ein Leben. Gottes Zeitplan ist anders. Und wir beten oft, Herr, verändere mein Leben, verändere die Situationen, ich leide und du kannst es doch, für dich ist es ein kleines, mach doch das, mach doch dies und dann geht es mir besser und Gott tut es nicht. Und es wird immer schlimmer. Und wie sollst du das interpretieren und vor allem, wie sollst du deinen Fleiß nicht schwinden sehen? Wie sollst du deine Hoffnung nicht wegwerfen in diesen Umständen? Und es ist wichtig, dass das Ausharren Hoffnung bewirkt. Erfahrung und die Erfahrung Hoffnung und die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Und dass wir in diesem geistlichen Prozess ausharren, ist ganz wichtig. Wenn wir die Verheißungen ererben wollen, müssen wir Nachahmer derer sein, die vor uns geglaubt haben. Und unser großes Vorbild ist Abraham, Vers 13. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, weil er bei keinem Größeren zu schwören hatte, bei sich selbst und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Er schwor es bei sich selbst. Und das tat er, als Abraham bereit war, seinen Sohn auf den Opferaltar zu legen. 1. Mose 22, Vers 17. Und nachdem er also ausgeharrt hatte, erlangte er die Verheißung. Die Verheißung nämlich war, du wirst ein Nachkommen bekommen, du wirst einen Sohn haben und in ihm werden gesegnet werden alle Nationen, alle Geschlechter auf Erden. Und als Gott dem Abraham diese Verheißung gab, war er 75 Jahre alt und er musste etwa 25 Jahre warten auf das Einlösen, auf die Verwirklichung dieser Verheißung. 25 Jahre zu warten ist ein hartes Stück. Alles, was Abraham hatte, war ein Wort. Und man stelle sich jetzt das einmal vor, wie das geht, wenn man von Gott eine Verheißung bekommt und es geschieht nichts. Es geschieht nichts. Die Umstände werden immer schwieriger. Er und seine Frau wurden immer älter. Und je länger die Zeit dauerte, je länger es dauerte, desto schwieriger war es, das alles irgendwie im Herzen und im Kopf auf einen Reim zu bringen, irgendwie daran festzuhalten. Man stelle sich auch die Ehe vor von Abraham und von Sarah. Sarah hatte das Wort nicht gehört, das Gott dem Abraham gegeben hatte. Sie musste ihrem Mann vertrauen. Wenn mein Mann sagt, Gott hat mir das gesagt, sie musste ihm glauben. Stellt euch einmal vor, Schwestern, ihr müsstet euren Männern glauben, wenn sie sagen, Gott hat mir das und das gesagt, aber du hörst es nicht selber. Du musst deinem Mann einfach vertrauen. Dann folgst du ihm, der sagt, wir müssen in ein anderes Land gehen, wir müssen unsere Häuser aufgeben, wir müssen unsere Familien aufgeben, wir müssen unser ganzes Leben auf den Kopf stellen. Gott hat mir gezeigt, wir müssen gehen. Und dann sagt die Frau, ja, aber wohin willst du dann gehen? Und der Mann sagt, ich weiß es nicht, wir brechen einfach mal auf und Gott wird mir das dann schon zeigen. Was würdest du sagen, liebe Schwester? Vielleicht würdest du sagen, ja, hallo, so funktioniert das nicht. Ich brauche Sicherheiten. Ich muss wissen, was läuft. Wie sieht das Programm aus und wohin geht es? Und ich kann doch nicht jetzt einfach alles so aufgeben, einfach nur, weil du das so sagst. Gott hat mir das nicht gesagt. Ja, das gibt schon Schwierigkeiten. Das gibt Reibungspunkte. Da braucht es ein ungeheures Vertrauen. Und ich muss schon die Sarah bewundern, dass sie so lange einfach als gutes Vorbild einer gläubigen Frau ihrem Mann vertraut hat. Sie hatten auch Probleme. Wir wissen das, die ganze Geschichte mit Ismael. Vielleicht haben wir das nicht recht gehört, vielleicht hast du das nicht recht gehört, vielleicht sollten wir der Verheißung Gottes nicht nachhelfen, wir könnten ja so machen und so mit der Magd und irgendwie machen wir dann das so, dass das unser Kind ist. Gott hat gesagt, nein, ich gebe dir einen Sohn von deiner Frau. Und er hat gewartet 25 Jahre lang, bis die Sache absolut unmöglich war. Die Bibel sagt, der Leib der Sarah und der Leib von Abraham war schon wie gestorben. Schon mit 75 würde ich sagen, ist schon ziemlich unmöglich, Kinder zu bekommen. Wie wäre es denn mit 100, sagt der Herr. 75, das ist viel zu im Bereich des Möglichen, unmöglich Möglichen, aber mit 100 ist es ganz sicher unmöglich. Wir nehmen der Natur jede Möglichkeit, damit zu helfen. Denn die Verheißungen Gottes werden von ihm verwirklicht, von ihm ganz allein. Weil er der Gott des Unmöglichen ist. Und diese ganze Jahre hindurch zu warten, auszuharren und die Hoffnung nicht aufzugeben, das war die große Herausforderung von Abraham. Wir sollen Nachahmer derer werden, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erwerben. Glauben kann ich heute haben, wenn die Sonne scheint. Aber nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, nach 30 Jahren, nach 40, 50 Jahren des Glaubens immer noch denselben Fleiß zu behalten wie am Anfang, das ist die Herausforderung von einem jeden von uns, nicht locker zu lassen. Und das würde bedeuten, dass wir auch die erste Liebe nicht verlassen. Denn die erste Liebe ist die beste Liebe. Und warum geschieht das so häufig bei Christen, dass im Laufe der Jahre so eine Trägheit sich einschleicht und man nicht mehr dieselben Leidenschaften, die geistlichen Anliegen hat, wie am Anfang unseres Glaubenslebens. Vielleicht, weil wir die Hoffnung innerlich in unseren Herzen und Gedanken nicht ganz aufgegeben haben, aber sie auch nicht mehr so stark ist, wie am Anfang. Nun, Abraham hatte wirklich nichts anderes als zwei Dinge. Das eine war eine Verheißung und das zweite, in 1. Mose 22, gab Gott noch einen drauf auf die Verheißung, nämlich mit einem Schwur. Er schwur bei sich selbst, dass das ganz sicher so ist, wie er gesagt hat. Er schwor, weil er bei keinem Größeren zu schwören hatte, bei sich selbst und sprach: Wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Ich habe diesen Plan für dein Leben und ich gebe diesen Plan nicht auf. Ich werde ihn verwirklichen, aber ich sage dir nicht wann. Ich lasse dich warten. Und Glauben bedeutet ausharren. Glauben bedeutet ausharren und denselben Fleiß zu beweisen bis zum Ende. Und das Ende ist das Verwirklichen der Verheißungen Gottes. Und als er also ausgeharrt hatte, erlangte er die Verheißung. Isaac wurde geboren und dann sagte ihm Gott so: Und jetzt, wo Isaac ein Mann ist oder ein Jüngling, will ich ihn wieder haben. Und der Abraham war bereit, ihn Gott wiederzugeben, obwohl er das überhaupt nicht einordnen konnte. Und sagte: Okay, wenn du mir sagst, dann werde ich es tun. Und dann hat Gott ihm geschworen: Ich werde ganz sicher das machen, was ich sage. Jetzt ist dein Glaube geprüft. Jetzt weiß ich, dass ich alles, was dein Herz zu geben hat, bekommen habe. Ja, Gott muss das irgendwie sehr, sehr, sehr wichtig sein. Unser Glaube. Und deswegen wird unser Glaube geprüft bis aufs Äußerste. Und Petrus sagt das in seinem ersten Brief, im ersten Kapitel. Unser Glaube wird im Feuer geprüft werden, wie die Edelmetalle im Feuer geprüft werden. Und das Feuer wird heißer. Und die Schlacke wird sich trennen von dem kostbaren Gold. Und was übrig bleibt, muss kostbares Gold sein. Er will die Glaubensqualität so erreichen, dass nichts mehr an Schlacke und an eigenem, an unserem Glauben hängt. Und wir müssen es zugeben, liebe Geschwister, unser Glaube ist so viel noch von uns selbst irgendwie befleckt. Unser Glaube ist nicht uneigennützig. Er ist nicht nur einfach, er schaut nicht nur auf Gott, häufig schaut er auf uns. Was habe ich davon? Was bekomme ich? Wie viel Freude habe ich? Was habe ich jetzt erreicht und geht es mir gut und habe ich das bekommen und warum, Gott, gibt er mir das und das nicht und so weiter. Wir sind immer mit uns selbst beschäftigt. Und von diesem eigenen und von dieser Eigensucht möchte uns Gott befreien. Und deswegen erlaubt er das Feuer der Prüfung und des Leidens. Weil im Feuer wird unser Glaube lauter. Und das war bei Abraham so. Und deswegen hat ihn Gott warten lassen. Er wollte, dass sein Glaube wirklich lauter war. Und als er bereit war, seinen Sohn auf den Altar zu legen, war sein Glaube lauter. Und Gott schwor ihm: Ich werde es ganz sicher tun. Jetzt bekommst du deinen Sohn wieder und ich werde das tun, was ich dir zugesagt habe. Jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest. Das sagt Gott, der Allwissende, zu Abraham. Er sagt ihm: Jetzt weiß ich es. Der Allwissende wusste es endlich. Er wollte es wissen. Das heißt, es gibt ein Wissen in Gott. Das ist ein allgegenwärtiges Wissen. Es ist ein allmächtiges Wissen. Es ist ein Wissen von allem. Und dann gibt es noch ein Wissen auf einer anderen Ebene. Nämlich, er will es wirklich wissen. Er will es wissen, ist der Glaube in unserem Leben auch wirklich geprüft. Und deswegen wartet Gott, deswegen lässt er uns manchmal leiden. Wir wissen nicht warum und da sollen wir lernen auszuharren und wirklich auf den Herrn zu vertrauen, wenn wir nichts mehr bekommen, was uns irgendwie befriedigen könnte, sondern wenn wir nur noch Gott haben, dann wird unser Glaube. Und was bedeutet das jetzt? Vers 16, den Menschen schwören bei einem Größeren und der Eid ist ihnen das Ende allen Widerspruchs zur Bestätigung, worin Gott, der den Erben der Verheißung, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses überreichlicher beweisen wollte. Er hat es ihm schon bewiesen durch die Verheißung. Aber jetzt wollte er noch einen draufgeben. Er wollte es überreichlicher beweisen. Er wollte ihm nach den vielen Wiederholungen seiner Verheißung wollte er noch einen Schwur drauflegen. Er wollte es ihm überreichlich beweisen. Und er wollte ihm zeigen, wie unwandelbar sein Ratschluss sei. Und es wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, denn die Verheißung allein hätte schon genügt. Aber Gott wollte es so. Er wollte ihm seinen unwandelbaren Ratschluss nicht nur bestätigen, sondern überreichlich beweisen und bestätigen. Und deswegen hat er sich mit einem Eid verbürgt und gesagt, ich schwöre es dir bei mir selbst. Und hat die Sache ganz klar gemacht. Ich werde das tun. Ich habe einen Plan für dein Leben und ich habe diesen Plan nie geändert und ich werde ihn zu Ende führen. Damit wir durch zwei unwandelbare Dinge, das sind seine Verheißungen und sein Schwur, wobei es unmöglich war, dass Gott lügen würde. Und das ist so ein schönes Wort. Das dritte Mal heute, dass wir daran erinnert werden. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch das nicht gesagt. Ich sage keine Lüge. Paulus sagt, ich sage euch das im Worte des Herrn. Der Tag wird kommen, wo der Herr zurückkommt, wo er seine Gemeinde entrückt und wo er sie zu sich nimmt in den Himmel. Und hier sagte er wieder, es ist unmöglich, dass Gott lügt. Er lügt nicht. Was er sagt, stimmt. Es ist Wirklichkeit. Es ist wahr. Und es ist unmöglich, dass Gott lügt. Und das ist ein starker Trost. Das ist der stärkste Trost, den wir bekommen können von Gott. Zu wissen, dass Gott nicht lügt. Dass seine Worte wahr sind. Dass wir auf seine Worte bauen können und vertrauen können, auch wenn es manchmal lange dauert und es nicht so aussieht, wie wenn seine Worte wahr werden würden. Ich sage euch nur ein Beispiel. Seit 2000 Jahren sagen die Christen, Jesus kommt wieder. Und viele haben geglaubt, er kommt wieder, während ich noch lebe. Und sie sind gestorben. Und heute sagen die Spötter, es ist immer alles gleich geblieben. Es ist nie etwas geschehen. Vom Anfang der Schöpfung an ist immer alles gleich geblieben. Und diese vergessen wissentlich, sagt Petrus, dass Gott einmal eingegriffen hat in der Flut. Und dass er gezeigt hat, dass er willens ist, diese Welt zu richten. Und dass er es wieder tun wird. Gott verzieht nicht seine Verheißungen, sondern er ist geduldig. Und er will, dass alle Menschen zur Buße kommen. Und er wartet, weil sein Zeitplan anders ist als unser. Mein Zeitplan ist anders als Gottes Zeitplan. Bei ihm ist ein Tag wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. Er hat ein anderes Zeitverständnis. Gott lebt in der Ewigkeit. Du kannst Gott nicht sagen, hör mal, morgen um 7 Uhr ist Termin. Dann wird der Wecker schellen und dann müssen wir alle wach sein. Ja? Bitte Gott, morgen um 7 Uhr, Antwort. Okay, Gott wird nicht einwilligen. Er sagt, hör mal zu. Ich werde es tun zu meiner Zeit. Und ich möchte, dass du einfach ausharrst und wartest, bis es geschieht. Es ist unmöglich, dass ich dich anlüge, aber ich lasse dich warten. Und dieses Warten in schwierigen Umständen, das wird unseren Glauben prüfen bis aufs Äußerste. Aber wir haben einen starken Trost in diesen Umständen. Und das ist jetzt diese Spritze, von der ich gesprochen habe. Es ist unmöglich, dass Gott lügt. Wir haben einen starken Trost, die wir Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung. Ja, die Hoffnung liegt vor uns. Wir haben sie ergriffen. Aber es ist immer noch Hoffnung. Und eine Hoffnung ist etwas, was man nicht sieht, sonst wäre es keine Hoffnung mehr. Aber wir haben sie ergriffen. Und dieses Ergreifen Im Glauben ist etwas Wichtiges und dieses Ergreifen soll nicht einmal geschehen, nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern ein ganzes Leben lang sollen wir diese Hoffnung ergreifen. Auch wenn die Umstände schwieriger werden. Ich möchte noch einmal mich erinnern an die Gefangenen, die in den Gefängnissen leiden in Nordkorea. Wer erinnert sich, wer betet für diese Menschen, für diese Christen, die dort schmachten und jeden Tag sich gegenseitig ermutigen, obwohl sie keine Bibeln haben. Oder eine dem anderen sagt, es gibt doch deinen Vers im Hebräer. Wir haben einen starken Trost. Heute ist nur wahr, was die Medien berichten. Was sie nicht berichten, das gibt es nicht. Und wenn sie nicht sagen über dieses Leiden dieser Menschen in Nordkorea und überall, wo sie schmachten in den Gefängnissen, niemand glaubt es, dass es das gibt. Aber wir wissen es. Und auch jene Christen, sie haben denselben starken Trost. Sie bekommen ihn von Gott und sie können sicher auch untereinander, obwohl sie keine Bibel haben, aber viel auswendig wissen, sicher diese Verse in Erinnerung rufen. Wir haben diese Hoffnung ergriffen und wir lassen sie nicht gehen. Vielleicht müssen Sie nur ein Dokument unterzeichnen, ein Bekenntnis. Ich glaube es nicht mehr. Ich habe so eine Schrift gelesen neulich. Man hat ein Dokument gefunden aus dem 4. Jahrhundert, glaube ich. Das wurde auf Griechisch geschrieben und es war so ein Dokument, das die Christen unterzeichnen mussten, wenn sie ihren Glauben verleugneten. Sie mussten dann dem Kaiser ein Opfer bringen und dieses Dokument, dieses Zertifikat unterschreiben. Ich bestätige, dass ich das nicht mehr glaube und jetzt dem Kaiser diene als Gott und ihm opfere. Irgend so ein Satz stand da drin. Interessant, man kann das im Internet finden. Und ich habe mir dann überlegt, wie muss es diesen Menschen zumute gewesen sein, als er das unterschrieben hat. Wenn es sich um einen echten, wiedergeborenen Christen handelt, dann wird er kein gutes Gewissen dabei gehabt haben. Aber ich verstehe es natürlich, wenn jemand unter Leidensdruck so etwas macht. Menschlich gesehen verstehe ich das. Ich kann es nicht gutheißen, aber ich weiß ja nicht, wie ich reagieren würde in solchen Umständen. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich dem Herrn treu bleibe. Ich bin sicher nicht der Richter von diesen Menschen, aber ich versuche mich in sie hineinzuversetzen. Vielleicht war es auch kein wiedergeborener Christ, sondern ein Mitläufer, der irgendwie einfach seinem eigenen Nutzen nachläuft und sagt, das bringt mir alles nichts, wenn ich jetzt Christ bin. Ich leide ja nur. Und es geht mir viel besser, wenn ich so ein Zertifikat habe. Und dann kommt er mit dem Schein da, in alle Geschäfte gehen und seiner Arbeit wieder nachgehen und so weiter. Er musste einfach bezeugen, er hatte Glauben an Christus aufgegeben. Die hatten dann ein Problem mit dem, weil nach der Verfolgungswelle wollten die dann zum Teil wieder zurück in die Gemeinde kommen. Und die treu gebliebenen Christen hatten dann ein Problem mit denen. Wie sollen wir die wieder aufnehmen? Das sind doch Verräter. Ja, das waren die Nöte der Christen in jener Zeit. Das waren Herausforderungen, Prüfungen, da und dort, verschiedenste. Ja, liebe Geschwister, lasst uns an die Gefangenen denken, so wie genau der Hebräerbrief uns das sagt, und lasst uns für sie beten, denn es sind viele, die schmachten und die leiden. Und niemand denkt an sie. Kein Mensch, keine Zeitung berichtet, aber es gibt sie. Und wir sind die Einzigen, die vor dem Thron Gottes für sie einstehen können. Mehr können wir nicht tun. Aber wir können für sie beten. Beten wir doch für die Gefangenen, vergessen wir diese Geschwister nicht. So wie wir auch die armen Leute, die gläubig sind, die leiden, nicht vergessen sollen. Ich habe von diesen zwei Kindern, ich habe von den Kindern geredet, die von ihrer Mutter vergessen wurden, verlassen wurden. Die haben mir wirklich das Herz gebrochen, diese zwei Kinder, als ich sie sah dort in El Salvador, in einer armseligen Hütte. Also es war schon ein Bau mit Bausch. Aber die haben in furchtbaren Verhältnissen gelebt. Die Kinder waren ganz allein den ganzen Tag. Der Vater ging arbeiten, die Mutter war nicht da. Die haben nichts gegessen von morgen früh bis abends spät. Die waren ganz alleine auf sich gestellt. Und dann hat eine christliche Organisation sich diesen Kindern angenommen, sie in ein Programm hineingenommen, wo sie ernährt und wo sie auch in der Gemeinde dann einen Hort gefunden haben, wo sie sicher den Tag verbringen dürfen. Und da danken wir Gott doch auch, dass er sich auch diesen Kindern annimmt. Es gibt so viel Elend, so viel Not. Ja, liebe Geschwister, wenn die Not groß ist, haben wir einen starken Trost, wenn wir die vor uns liegende Hoffnung ergreifen. Und diese Hoffnung wird jetzt beschrieben mit zwei Metaphern. Die erste Metapher ist diese Hoffnung, die vor uns liegt, die wir ergriffen haben, die ein starker Trost für uns alle ist, ist ein sicherer und fester Anker der Seele. Unser Leben wird verglichen mit einem Schiff und unsere Hoffnung ist der Anker der Seele. Und wenn ein Schiff den Anker herunterlässt, den Anker wirft, dann muss dieser Anker hinuntergefahren werden bis auf den Grund. Und erst wenn der Anker den Grund berührt, wird das Schiff sicher. Es kann nicht mehr vom Wind auf dem Meer hin und her getrieben werden. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, dass unser Leben muss diesen tiefen Anker in unserer Seele haben. Unser Glaube muss verankert sein. Und zwar bis auf den Grund. Und das wird geprüft werden im Leid, in den Schwierigkeiten. Sonst wird das Schiff hin und her getrieben werden nach jedem Wind der Leere und der Umstände. Und wir werden Schiffbruch erleiden am Glauben selber, weil wir nicht verankert sind dort, wo wir verankert sein sollen. Wir werden Beständigkeit, Sicherheit haben in unserem Glaubensleben, wenn der Anker der Seele den Grund berührt. Und der Grund ist Gott selber. Er ist der Grund des Meeres. Und die zweite Metapher, die der Schreiber hier anbringt, das heißt, er geht von der ersten in die zweite hinein, er spricht von dem Anker der Seele, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht. Und hier spricht er vom Tempel, von der Stiftshütte. Er sagt, dieser Anker muss verankert sein, dort, wo die Gegenwart Gottes ist, nämlich innerhalb des Vorhangs. Wir wissen ja, dass im Tempel dieser Vorhang war, der die Menschen vom Heiligen ausgrenzte zum Ort des Allerheiligsten, wo Gott wohnte, wo die Bundeslade war. Und als Jesus starb am Kreuz, da ist dieser Vorhang zerrissen, von oben bis unten. Und das deutete an, dass jetzt der Mensch eintreten durfte und immer noch darf in die Gegenwart Gottes. Und genau deswegen wird dasselbe Hebräerbrief uns auffordern, hinzutreten vor den Thron Gottes. Jeder muss das für sich selbst tun. Weil dort vor dem Thron Gottes muss unsere Seele verankert sein. Denn wenn alles fällt, wenn jeder Mensch fällt um uns herum, dann bleibt uns nur noch ein Ort, wo wir Zuflucht nehmen können. Und ich denke jetzt wieder an diese Brüder und Schwestern in diesen Lagern, die schmachten in Gefängnissen. Die haben nur noch diesen einen Ort, wo sie hin können, nämlich in ihren Herzen und Gebeten, nämlich innerhalb des Vorhangs, wo sie ihre Seelen verankern, dort in der heiligen Gegenwart des Herrn, wo sie festhalten dürfen an dieser Hoffnung, die vor ihnen liegt. Wo auch Jesus für uns als Vorläufer hineingegangen ist, der Hohepriester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Hier haben wir wieder den Hohepriester. Er ist als Vorläufer dort eingegangen. Warum Vorläufer? Weil wir Nachläufer sein dürfen. Er ist als Erster da hineingegangen. In das Heiligtum Gottes. Mit seinem eigenen Blut. Und er hat sein Blut dort auf die Lade gelegt. Er hat es gesprengt. Er hat zu Gott gesagt, ich habe mein Leben gelassen für deine Kinder. Ich bürge für sie. Ich bin der Hohepriester. Ich bin in die Mitte gestanden. Ich bürge. Und das Blut spricht, das Blut Jesus spricht. Es spricht zu Gott und es spricht auch zu uns. Er ist treu Gott gegenüber und er ist barmherzig uns gegenüber. Und dort ist er eingegangen als Vorläufer. Und wir dürfen die Nachläufer sein. Weil nach ihm dem Ersten, dürfen alle Kinder Gottes jetzt freimütig vor den Thron Gottes treten, ohne Gewissensbissen. In der vollen Gewissheit des Glaubens. Und ihre Seele dort verankern, dort muss sie fest sein. Denn so wie David sagt in Psalm 27, wenn alle fallen um mich herum, Zehntausende da und ganze Heere und alles steht Kopf, ich fürchte mich nicht. Denn ich wünsche nur eines, in deinem Tempel deine Schönheit zu betrachten. Ich will, eines habe ich gebeten, das eine wünsche ich. In deinem Haus zu wohnen, jeden Tag. Und das bedeutet, seine Seele dort zu verankern. Und wenn wir das tun, dann werden wir einen starken Trost haben. Denn Menschen können uns auch trösten, durch den Trost, mit dem sie getröstet worden sind. Aber dieser Trost kann nie so stark sein, wie der Trost, der direkt vom Heiligtum Gottes ausgeht. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, lasset uns hinzutreten. Lasset uns das tun. Das ist es, was wir tun sollen. Denn dort werden wir diese Kraft bekommen. Und es ist etwas, was ein jeder von uns tun kann. Ein jeder von uns tun kann. Jeden Tag. Wir wollen miteinander noch lesen Hebräer 10. Und mit diesem Wort möchte ich abschließen. Hebräer 10, 23. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte geworden ist. Sitte heißt eine schlechte Gewohnheit, ist das geworden, dass man nicht mehr in die Versammlungen geht. Weil wenn man das einmal beginnt, dann beginnt man auch zu Hause irgendwie loszulassen. Und dann liest man nicht mehr und dann betet man nicht mehr. Und dann ist man nicht mehr verankert dort, wo man es eigentlich sein sollte, nämlich innerhalb des Vorhangs. Und das ist das Bekenntnis der Hoffnung, von dem hier geschrieben steht. Und wir sollen dieses Bekenntnis unbeweglich festhalten, unbeweglich, bis zum Ende. Denselben Fleiß, um den Herrn Jesus zu ehren in dieser Welt, ihn zu loben, ihn anzubeten und ihm zu dienen. Und das zu tun, wozu er uns gerufen hat. Dort, wo wir sind, dort, wo wir stehen. Ein Zeugnis zu sein für ihn. Ich hoffe, dass dieser starke Trost vom Heiligtum, dieser Fluss, der da fließt in Ewigkeit von der heiligen Stadt aus, dieses lebendige Wasser, dass das in unsere Herzen ungehindert hindurchfließen kann. Und dass wir es jeden Tag empfangen und auch weitergeben. Damit der Herr Jesus verherrlicht wird und dass wir Zuflucht nehmen zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung. Sie liegt vor uns, aber jeden Tag diese Hoffnung ergreifen im Glauben und sie festmachen in seiner Gegenwart. Möge euch der Herr segnen, liebe Geschwister, und möge euch Gott viel Freude schenken. viel Freude schenken in der Hoffnung. Wir wollen ganz zum Schluss noch einmal Römer 12, 12 lesen, damit wir das gut auswendig lernen. Also Römer 12, 12, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Das ist wie so ein Anruf, ein Notruf. Römer 12, 12, das lesen wir jetzt noch. In Hoffnung, freut euch. Ja, was wollen wir? Wir wollen uns freuen, denn Hoffnung bewirkt Freude. Aber wir haben auch Trübsal. Und im Trübsal harret aus. Das ist das, was der Hebräerbrief uns sagt. Wir müssen lernen, das durchzustehen. Wir müssen lernen, unseren starken Trost zu finden auf der anderen Seite des Vorhangs, wo Jesus eingegangen ist für uns. Dort ist unsere Seele verankert. In Trübsal harret aus. Und dann im Gebet haltet an, weil Gebet bedeutet genau, dorthin zu gehen, innerhalb des Vorhangs. Dort zu sehen, wo Jesus eingegangen ist für uns. Beten heißt, sich dort aufzuhalten, in der Gegenwart Gottes. Drei Dinge. In der Hoffnung freut euch. Das wird uns aber nicht schonen vor Trübsal. Wir werden leiden in unserem Leben. Es wird vieles geschehen, das wir nicht verstehen. Gott wird einem jeden von uns einen Rucksack anziehen mit Steinen, mit schwierigen Dingen, mit Leiden, mit Nöten, mit allerlei Dinge, die geschehen sind, mancherlei Anfechtungen, die auf uns zukommen. Äußere und innere, Befürchtungen und Ängste und Nöte und was nicht auch alles. In Trübsal harret aus. Das ist eine wichtige Angelegenheit. Aber wir sollen nicht einfach ausharren, stillschweigen, sondern wir sollen im Gebet anhalten. Und das Ausharren und das Anhalten heißt beständig sein. Warum beständig sein? Weil unsere Seele verankert ist. Dort in der Gegenwart Gottes. Der Herr segne euch. Er segne euch reichlich. Ich hoffe, dass wir uns doch mal noch wiedersehen von Angesicht. Wenn nicht da, dann im Himmel. So der Herr will und wir leben. Ich hoffe, dass ihr gesegnet worden seid heute in der Gemeinschaft untereinander und mit seinem Wort. Ich hoffe, dass ihr freudig nach Hause geht, getröstet seid und den Trost auch weitergeben könnt. Gott segne euch. Amen.